Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Das unüberblickbare Elend in Haiti, der unermüdliche Einsatz der Helfer und Retter und die große Solidarität mit den Menschen im Erdbebengebiet sind heute die Stichworte zu Berichten, Reportagen und Tagesgespräch. Heute, am nationalen Sammeltag der Glückskette, die erinnert Stunden schon mehr als 6 Millionen Franken versprochen sind. Und weitere Themen des Tages: Der Bundesrat will die Radio- und Fernsehgebühren einfach und eindeutig regeln und er begegnet der Offroader-Initiative mit einem indirekten Gegenvorschlag. Chinas Wirtschaft ist trotz Krise rasant gewachsen, um fast 9% im letzten Jahr, und Roger Federer ist am Australian Open eine Runde weiter. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Patrick Seiler.
9 Tage nach dem Erdbeben in Haiti reduzieren die Rettungskräfte die Suche nach Überlebenden. Berichten zufolge zogen sich Teams aus den USA, Belgien, Luxemburg und Großbritannien zurück. Noch immer gibt es auch Überlebende, die aus den Trümmern gerettet werden können. Ein 5-jähriger Knabe ist unverletzt aus einem eingestürzten Haus in Port-au-Prince geborgen worden. Die Glückskette führt heute seit 6 Uhr einen nationalen Sammeltag durch. Christian Lüscher aus der Spendenzentrale.
Rund 700 Freiwillige sorgen heute dafür, dass möglichst viele Spenden entgegengenommen werden können. Eine davon, die höchste Schweizerin, Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer, die zurzeit in Bern Telefone abnimmt. Auf der anderen Seite sind die Spenderinnen und Spender, etwa ein Mädchen, das sein Playmobil-Spielzeug verkauft, oder eine Schulklasse, die einen Fastentag einlegt und das gesparte Geld überweist, oder je eine Millionenspende der Schweizerischen Post und eines Autoimporteurs. Der aktuelle Spendenstand beträgt 6,5 Millionen Franken und die Telefone sind noch bis um Mitternacht besetzt.
Spenden können über folgende Telefonnummer zugesagt werden: 0800 87 07 07 0800 87 07 07. Der Bundesrat will Radio- und Fernsehgebühren bei allen erheben, unabhängig davon, ob ein Radio- oder TV-Gerät vorhanden ist. Laut dem Kommunikationsdepartement UVEC können Radio- und Fernsehprogramme heute auch über Handys, Computer und Laptops empfangen werden und oft könne nicht mehr festgestellt werden, wer gebührenpflichtig sei, schreibt der Bundesrat. Wie die allgemeine Abgabe erhoben werden soll, ist noch offen. Der Bundesrat geht davon aus, dass die Gebühren sinken werden, weil ein größerer Kreis für den Radio- und Fernsehempfang bezahlen wird. Der Bundesrat empfiehlt die Volksinitiative «Raum für Menschen und Natur», die sogenannte Landschaftsinitiative, abzulehnen. Als problematisch betrachtet der Bundesrat vor allem das von der Initiative verlangte Moratorium für neue Bauzonen. Die Landesregierung will das grundsätzliche Anliegen der Initianten aufnehmen, der Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken. Mit klaren Vorgaben an die Richtpläne der Kantone soll erreicht werden, dass kompakte Siedlungen innerhalb von bestehenden Bauzonen gebaut werden. Der Bundesrat will der sogenannten Offroader-Initiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Autos mit hohem Schadstoffausstoß sollen nicht verboten, aber mit einer Abgabe belegt werden. Das Umweltdepartement UVEC schreibt dazu: Es werde eine Senkung der CO2-Emissionen aller Fahrzeuge auf 130 Gramm pro Kilometer angestrebt. Wenn dieses Ziel nicht erreicht werde, müssten die Fahrzeughersteller und Importeure eine Abgabe entrichten. Die Schweizerische Nationalbank weist im Geschäftsjahr 2009 auf ihrem Goldbestand einen Bewertungsgewinn von über 7 Milliarden Franken aus. Bei den Fremdwährungen profitiert die Nationalbank von der Erholung der Finanzmärkte, was weitere 2 Milliarden Franken eingebracht hat, wie es in einer Medienmitteilung heißt. 2008 hatte die Nationalbank einen Verlust von fast 5 Milliarden Franken ausgewiesen. Das Bundesgericht hat angeordnet, dass das Zürcher Verwaltungsgericht prüfen muss, ob Journalisten die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft im Fall Neef einsehen können. Es geht um das Strafverfahren gegen den ehemaligen Armeechef Roland Neef wegen Nötigung einer früheren Partnerin. Sowohl das Zürcher Verwaltungsgericht wie auch das Obergericht waren auf Beschwerden gegen einen Entscheid der Oberstaatsanwaltschaft nicht eingetreten. Jetzt muss das Zürcher Verwaltungsgericht auch materiell beurteilen, ob die Journalisten die Einstellungsverfügung einsehen können. Der Autobauer Opel will sein Werk im belgischen Antwerpen schließen. Dies bestätigte das Unternehmen im deutschen Rüsselsheim. Betroffen sind 2600 Beschäftigte. Das Werk soll noch im Laufe dieses Jahres geschlossen werden, teilte der Autobauer mit. Begründet wird die Schließung mit Überkapazitäten auf dem westeuropäischen Fahrzeugmarkt. In Antwerpen wird der Opel Astra produziert. Die chinesische Wirtschaft ist Ende Jahr erneut deutlich gewachsen. Nach offiziellen Angaben nahm die Wirtschaftsleistung der Volksrepublik im letzten Quartal um 10,7% zu, nach knapp 9% im Vorquartal. Im gesamten Jahr wuchs damit die chinesische Wirtschaft um 8,7%. Tennis. Beim Australian Open in Melbourne steht Roger Federer in der dritten Runde. Federer bezwang den Rumänen Victor Hanescu klar in 3 Sätzen 6:2, 6:3 und 6:2. In der dritten Runde trifft Federer auf den Spanier Albert Montanes. Ausgeschieden in Melbourne ist dagegen Marco Giudinelli, der gegen den Serben Novak Djokovic in 4 Sätzen verlor.
Katastrophenhelfer und Rettungsteams aus aller Welt sind in Haiti an der Arbeit, versorgen die Menschen mit Wasser, mit Nahrung, Medizin. Die Arbeit ist beschwerlich und schwierig, zeigt eine Reportage, aber wir kommen doch voran, sagt Hans-Peter Lenz im Tagesgespräch. Der DEZA-Mann hat mit seinem Team in Port-au-Prince ein Spital instand gestellt und in Betrieb genommen. Und weiter, China ist die Konjunkturlokomotive der Welt, doch die Maschine läuft heiß, sehr heiß. Bis Ende Monat sollten sich die Staaten zur Kopenhagener Klimaerklärung bekennen. Sie tun es zögerlich, sehr zögerlich. Und Tschechien hat seit Neujahr liberale Drogengesetze, sehr liberale. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.600 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 47,22 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,85. Die Wetterprognosen. Über dem Mittelland liegen am Nachmittag noch verbreitet Nebel- und Hochnebelfelder und im Osten hat es noch Restwolken, sonst ist es oft sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden 3 und im Süden 7 Grad. Am Freitag und Samstag liegt über dem Mittelland Hochnebel mit einer Obergrenze bei knapp 1000 Metern. Sonst ist es meist sonnig, nur im Südtessin liegt am Freitag Nebel. Am Sonntag nimmt die Bewölkung von Westen zu und im Norden fällt Schnee oder Schneeregen. Die Temperaturen liegen am Wochenende im Norden bei 2 und im Süden bei 5 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wegen eines Pannenfahrzeugs voraussichtlich bis 13 Uhr in beiden Richtungen gesperrt und daher Stau vor beiden Tunnelzufahrten. Und in der Westschweiz auf der A1 in Richtung Lausanne Stau zwischen Aubonne und Morges-West.
200.000 Tote, 250.000 Verletzte, 1 Million Obdachlose. Das ist die traurige Bilanz 9 Tage nach dem Erdbeben in Haiti. Hilfsorganisationen versuchen, die Bevölkerung mit dem Nötigsten zu versorgen, doch das ist schwierig. Die Konvois geraten immer wieder ins Stocken. Auslandredaktor Daniel Voll hat einen solchen Hilfskonvoi begleitet.
Montagabend kurz vor Mitternacht auf dem Flughafen Zürich. Flug TWC 4834 wartet auf die Starterlaubnis. Eine weißrussische Iljuschin 76 Transportmaschine, eines der größten Frachtflugzeuge überhaupt. Dann, kurz nach Mitternacht, kommt die Starterlaubnis. Langsam rollt das viermotorige Flugzeug an, gewinnt rasch an Fahrt und hebt schließlich ab und schiebt 30 Tonnen Fracht in die Luft. Fracht, die am Montagnachmittag in Zürich von der Abteilung für humanitäre Hilfe der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit an Bord gebracht wurde. Kernstück der Ladung ist ein 8 Tonnen schwerer Container mit einer kompletten Sanitätsstation, Dazu kommen medizinische Einrichtungen und Behandlungsmaterial, aber auch Hilfsgüter, die es bei jeder großen humanitären Katastrophe braucht, sagt Richard Bartholdi, der den Transport von der Schweiz nach Haiti begleitet.
Sicher Trinkwasser, Küchenutensilien, damit die überhaupt irgendetwas Essbares abkochen können. Das ist natürlich sehr wichtig, damit man auch Wasser abkochen kann und eben die Lebensmittel abkochen kann. Sicher sind auch Zelte, Decken und die klassischen Hilfsgüter sind hier immer gefragt. Und darum lagert man die ja auch bei uns.
Das meiste Material komme also aus den Lagern der humanitären Hilfe in der Dezza. Die Sanitätsstation dagegen lieferte die Armee. Einen ersten Transport mit humanitären Hilfsgütern hatte die Dezza bereits am Freitag losgeschickt und gleichzeitig mit der Planung der zweiten Lieferung begonnen. Dabei fließen Erfahrungen aus über 3 Jahrzehnten Katastrophenhilfe ein, die Richard Bartholdi aus dem FF kennt. Schließlich hatte die Logistik der humanitären Hilfe während 15 Jahren aufgebaut und geleitet und arbeitet seit dem Wechsel in die Privatwirtschaft noch immer als Freiwilliger mit.
Man weiß heute, was die wichtigsten Güter für solche Katastrophen beinhalten. Und somit ist man zum größten Teil vorbereitet. Es werden dann noch Materialien zugekauft oder Spezialgeräte, wie zum Beispiel ein 20 Kilowatt Generator zum Betreiben des Sanitätscontainers.
Doch nicht alles lässt sich so präzise planen wie die Zusammenstellung einer Hilfslieferung. Ein Transport zum Beispiel. In Gander, Neufundland, an der Ostküste Kanadas, wird der Flug auf die Bahamas umgeleitet. In Santo Domingo verlangen die Behörden aus Kapazitätsgründen, dass jedes Flugzeug einen Abschleppbalken mitbringt. Damit sollen die Flugzeuge auf dem Vorfeld enger zusammengestellt werden. Für die Iljuschin 76 ein massives Hindernis, denn Ersatzteile und Zubehör für die sowjetische Maschine sind im Westen nur schwer zu finden. Das nächste verfügbare Teil befindet sich in Nassau auf den Bahamas und dort bleibt der Transporter erstmal 13 Stunden stehen, weil die dominikanischen Behörden nicht entscheiden, auf welchem der überlasteten Flugplätze sie den Hilfsflug aus der Schweiz einfliegen lassen. Trotzdem ist Richard Bartholdi überzeugt, dass die Iljuschin das ideale Transportflugzeug ist für eine solche Mission.
Ja, da lacht das Herz des Logistikers, wenn er ein solches Flugzeug operieren darf. Man kann ganze Lastwagen verladen, man kann Containers verladen. Es ist relativ unkompliziert, indem man ja auch eine Verladerampe, man hat einen Kran, einen Laufkatzenkran, den man benutzen kann. Also eigentlich ein super Equipment, das man in modernen Flugzeugen vielleicht nicht oder nicht bei jedem sofort findet.
Am Mittwoch, kurz vor Einbruch der Dämmerung, landet die Iljuschin rund 400 Kilometer von der Grenze zu Haiti entfernt. Und die ganze Fracht wird auf Lastwagen umgeladen, die nach Haiti mindestens nochmals eine Tagesreise brauchen.
Mehr zum Thema im Tagesgespräch mit Dezza-Mann Hans-Peter Lenz in Port-au-Prince. Die Glückskette sammelt heute für Haiti über die Nummer 0800 87 07 07. Radio- und Fernsehgebühren soll in Zukunft jedermann zahlen, ob ein Fernseher im Wohnzimmer steht oder nicht, soll keine Rolle mehr spielen, so will es der Bundesrat. Der Gedanke dahinter, neue Technologien wie Handys oder Computer, die praktisch alle besitzen, ermöglichen Radio- und Fernsehempfang. Die gute Nachricht, die Gebühren könnten dadurch sinken. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Nur wer in der guten Stube ein Radio oder ein Fernsehgerät stehen hat, zahlt heute Gebühren. Damit finanziert der Radiohörer oder der Fernsehzuschauer ein funktionierendes Schweizer Mediensystem. Dank der Gebühren erfährt der interessierte Bürger oder die interessierte Bürgerin gerade jetzt, dass der Bundesrat die Gebührenerhebung, wie wir sie kennen, abschaffen will, denn das bisherige System weise Schwächen auf und sei technologisch überholt, so Medienminister Moritz Leuenberger.
Es ist so, dass Sie Fernsehen heute auch am Computer sehen können, auch am Handy sehen können.
Somit können in vielen Fällen nicht mehr festgestellt werden, wer tatsächlich gebührenpflichtig sei. Natürlich gäbe es Personen, die nie Fernsehen oder Radio hören, stellt Moritz Leuenberger fest. Trotzdem sei es gerecht, dass auch diese zahlten.
Wir finden ja, weil auch Sie davon profitieren, von der politischen demokratischen Rolle, welche das Schweizerische Radio und Fernsehen in der direkten Demokratie spielt, oder? Indem sie für Wahlen und Abstimmungen und für die notwendige Information von allen Leuten sorgen, dass diese Demokratie unter anderem auch deswegen funktionieren kann. Davon profitieren auch diejenigen, die kein Radio- und Fernsehgerät haben.
Radio- und Fernsehgebühren für alle. Positiv findet diesen Bundesratsvorschlag Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz. Damit könne nämlich die umstrittene Inkassostelle BILAG samt lästigen Kontrollen endlich abgeschafft werden.
Die BILAG im Sinne, wie sie heute funktioniert, wird überflüssig. Es braucht allenfalls noch eine ganz kleine Verwaltung.
Franziska Brechbühler von der Bewegung Bye Bye BILAG, welche die Inkassostelle ebenfalls abschaffen will, ist trotzdem kritisch, was die geräteunabhängige Fernseh- und Radiogebühr angeht.
Ich finde es eine Verschlimmbesserung. Jetzt wird es de facto eine Steuer, eine Haushaltssteuer. Man kann nicht mehr entscheiden, ob und was man konsumieren will. Man wird einfach pauschal besteuert pro Haushalt, was auch eine überproportionale Belastung der Einzelhaushalte darstellt.
Darum sei sie mit diesem Vorschlag nicht einverstanden. Der Bundesrat betont aber, dass die Haushalte vom neuen System profitieren würden, denn der Beitrag pro Gebührenzahler würde sinken, weil mehr Menschen Gebühren zahlten. Der Vorschlag des Bundesrates geht nun ans Parlament.
China habe sich von der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise bereits erholt, verkündet die chinesische Führung. Im vierten Quartal sei die Wirtschaft um über 10% gewachsen, mehr als die meisten Experten erwartet hatten. Zu verdanken hat China das einem gigantischen Stimulierungsprogramm der Regierung. Aber die Erfolgsgeschichte hat auch ihre Schattenseite. Der Immobilienmarkt zeigt Zeichen der Überhitzung und die Inflation zieht bereits an. Urs Morf berichtet aus Peking.
2009 war in jüngerer Zeit das mit Abstand schwierigste Jahr für Chinas Volkswirtschaft. Mit diesen Worten eröffnete Ma Jientang, der Chef von Chinas staatlichem Statistikbüro, heute Morgen an einer Medienkonferenz in Peking die Bekanntgabe der Daten zur Wirtschaftsentwicklung im vergangenen Jahr. Statistiker Ma erinnerte daran, dass vor Jahresfrist weltweit Angst vor einer anhaltenden Depression herrschte, China aber nicht ins Negativwachstum abgerutscht sei. Stattdessen habe sich China als erstes Land der Welt voll erholt, sagte Ma und bewies das so. 2009 belief sich das Bruttoinlandprodukt auf umgerechnet gut 4.900 Milliarden Dollar. Es ist also um 8,7% gewachsen, gab Ma die mit Spannung erwarteten Zahlen bekannt. Der Chefstatistiker ließ auch keinen Zweifel daran, wem diese schnelle und überraschend starke Erholung zu verdanken sei. Die Führung der Kommunistischen Partei hat das mit entschlossenem Eingreifen und einer angepasst gelockerten Geldpolitik bewirkt, sagte der Chefstatistiker. Auf Fragen hin gab Ma dann allerdings zu, dass sich die Volkswirtschaft nicht ganz problemlos entwickelt. Als eine Gefahr nannte er die Inflation, die sich ab November wieder bemerkbar machte und im Dezember bezüglich aller Konsumentenpreise zusammen 1,9% erreichte. In manchen Bereichen, beispielsweise bei Gemüse und anderen Nahrungsmitteln, aber teilweise sogar bis zu 16%. Ma räumte noch weitere Probleme ein. Weil Chinas Banken letztes Jahr neue Kredite in Rekordhöhe vergeben haben, kommt es teilweise bereits zu Überhitzungserscheinungen und zu Grundstücksspekulation. Zum Beispiel seien, so Ma, in manchen Städten die Land- und Wohnungspreise zu stark gestiegen. In den Ohren vieler Pekinger muss das wie eine starke Beschönigung der Lage geklungen haben. Denn ebenso als heute berichtet beispielsweise die Tageszeitung China Business Times, dass in Peking übers Jahr die Wohnungspreise um über 73% gestiegen sind. Junge, nicht extrem einkommensstarke Paare haben gegenwärtig keine Chance, hier eine Wohnung zu kaufen. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass die massive Konjunkturankurbelung in Chinas Großstädten bereits eine veritable Immobilienblase bewirkt hat.
Verkehrsinfo DRS von 12.50 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wieder offen. Mit Stau vor beiden Tunnelzufahrten muss jedoch weiterhin gerechnet werden. Die Klimakonferenz in Kopenhagen. Vor einem Monat ist sie zu Ende gegangen, statt mit einem neuen globalen Klimaschutzvertrag nur mit einer vagen politischen Erklärung. Bis am 31. Januar sollen nun alle Staaten offiziell ihre Unterstützung für diese Kopenhagener Erklärung kundtun und auch in konkreten Zahlen angeben, um wie viel künftig sie ihren Ausstoß von Treibhausgasen zurückfahren wollen. Doch selbst dieses unverbindliche Prozedere verläuft schleppend. Erst 20 Länder haben ihre Unterstützung offiziell kundgetan. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler berichtet.
Unmittelbar nach Abschluss der Kopenhagener Erklärung mahnte der britische Premierminister Gordon Brown nach diesem mühsamen ersten Schritt dringend weitere schnelle Schritte an.
It's like a first step in any other way of life. It's hard. You've got to take the first step and then you've got to move quickly to the next step.
Doch von schnellen Schritten in Richtung verbindliches Klimaabkommen kann keine Rede sein. Man befinde sich stattdessen in einer Art Katerphase, sagt Ivo de Boer, der UNO-Klimasekretär.
Governments need time to digest what has happened. We're now in a cooling-off period that gives useful time and needed time for countries to resume their discussions with each other.
Doch die Zeit drängt. Noch 10 Tage bleiben den 193 Ländern, um die Kopenhagener Erklärung offiziell zu unterstützen und bekannt zu geben, um wie viel sie ihren CO2-Ausstoß künftig reduzieren wollen. Dies gebe ein wichtiges Indiz dafür, wie ernst die einzelnen Länder den Klimaschutz wirklich nehmen, ließen sowohl die USA als auch die EU verlauten. Doch bisher haben erst 20 Länder die Kopenhagener Erklärung offiziell unterstützt.
I think you could describe it as a soft deadline. There's nothing deadly about it. If you fail to meet it, then you can still associate with the accord afterwards.
Überraschend hat nun UNO-Klimasekretär Ivo de Boer erklärt, es gebe gar keinen festen Stichtag, sondern eine soft deadline. Von schnellen Schritten also keine Spur. Dieses Wochenende treffen sich China, Indien, Brasilien und Südafrika, um ihr Vorgehen abzustimmen. Davon hängt sehr viel ab. Diese Länder waren entscheidend mitverantwortlich für die Kopenhagener Erklärung und damit auch dafür, dass die Spielregeln in Kopenhagen komplett verändert wurden. Statt dass 193 Länder gleichberechtigt miteinander verhandelten wie bisher, war es plötzlich eine exklusive Staatengruppe, die die Richtung diktierte. Im Gegenzug versprachen China und Indien, ihren rasant anwachsenden CO2-Ausstoß zu drosseln. Inzwischen haben sie aber auch deutlich gemacht, dass sie ihr Wirtschaftswachstum keinesfalls durch den Klimaschutz bremsen lassen. Falls sie sich nun bis am 31. Januar nicht offiziell zu Reduktionen bekennen werden, sieht es für die weiteren Klimaverhandlungen düster aus. Zu diesen Schwierigkeiten kommen jene in den USA. Soeben hat Präsident Barack Obama bei einer Nachwahl eine wichtige Stimme im Senat verloren. Damit wird fraglich, ob die Demokraten ein Klimaschutzgesetz durchbringen werden. Zusammen sind China und die USA für über 40% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und beide haben sie die neuen Spielregeln beim Klimaschutz aufgestellt. Wenige Schwergewichte geben die Richtung vor, der Rest der 193 Länder soll folgen. Dies wird auch weiterhin der Fall sein, hat UNO-Klimasekretär Ivo de Boer durchblicken lassen.
This is probably the most complicated negotiating process in the world, and that means that you cannot have all of the countries in all of the rooms on all of the issues.
Die Verhandlungen seien viel zu komplex für das bisherige JCAMI. Doch wie genau die neuen Verhandlungsregeln aussehen werden, das ist völlig unklar. Um das zu klären, bräuchte es nun die Initiative der neuen Mächte in der Klimaschutzpolitik, der USA und Chinas. Doch vorderhand können und wollen die beiden die Führung nicht übernehmen.
Tschechien hat seit dem 1. Januar das wohl liberalste Drogengesetz Europas. Der Besitz von Drogen für den Eigenbedarf wird nicht mehr strafrechtlich verfolgt und die von der Prager Regierung festgelegten Höchstmengen, etwa für Haschisch oder Heroin, liegen weit über jenen, die selbst in liberalen Ländern wie den Niederlanden erlaubt sind. Mark Lehmann.
Ein Winternachmittag in einem Prager Café, die Stimmung ist gelöst, junge Leute sitzen in Fauteuils, trinken Bier und Tee und rauchen selbstgedrehte Zigaretten. Der Geruch von Haschisch durchdringt den Raum. Kaffeebesitzer Martin Kmoch ist zufrieden. Das neue tschechische Drogengesetz erleichtert ihm das Geschäft.
Wir sind přímo klub pro to dělaný, aby si sem člověk mohl přijít v klidu si zakouřit svoji zelenou cigaretu.
Die Leute sollen hier in Ruhe ihren Joint rauchen können, das sei der Zweck seines Clubs, sagt er. Nun dürften sich die Gäste so richtig entspannen, jetzt würden sie nicht mehr von Gesetzes wegen verfolgt. Was den Studenten Ladislav freut, er, der Stammgast im Café, muss sich nun nicht mehr einschränken, denn die Mengen, die jetzt erlaubt sind, seien für normale Leute wie ihn ohnehin riesig, meint er.
Já si myslím, že ta změna pro normální uživatele konopí nebo jakýkoliv jiný drog.
15 gramm Marihuana dürfe man jetzt besitzen, aber so viel trage doch kein Mensch mit sich herum. Also Angst brauche man jetzt wirklich keine mehr zu haben.
Já jsem se nebál.
Aber nicht nur die 15 Gramm Marihuana und bestimmte Mengen an Haschisch sind in Tschechien seit dem 1. Januar erlaubt, sondern auch härtere Drogen. 4 Ecstasy oder 5 LSD-Tabletten, 1 Gramm Kokain, 1,5 Gramm Heroin, dreimal so viel wie etwa in den Niederlanden. Drogensucht wird jetzt in Tschechien als gesundheitliches Problem betrachtet und nicht mehr als krimineller Akt. Außerdem sei nun erstmals klar geregelt, was drin liege und was nicht. Das bringe Rechtssicherheit, meint Jakub Friedrich, Direktor der tschechischen Antidrogenbehörde. Legal sei aber nur der Besitz. Herstellung und Verkauf von Drogen bleibe strafbar, unabhängig von der Menge, betont Friedrich. Die Drogenfreigabe spiegelt eine gesellschaftliche Realität in Tschechien. Der Gebrauch von weichen Drogen ist weiterum akzeptiert und Drogenkonsum weit verbreitet. Mit dem neuen Gesetz sollen deshalb auch Polizei und Gerichte entlastet werden, denn in der Praxis ist Drogenbesitz schon bis anhin kaum verfolgt oder bestraft worden. Behördenintern kursiert bereits seit langem eine Liste mit Richtwerten des Eigenbedarfs. Die Polizei wusste bloß nicht, wie sie mit dieser Unklarheit umgehen sollte. Das neue Gesetz ruft aber auch viele Kritiker auf den Plan. Für den Psychologen Ivan Douda, der sich in der Prager Drogenanlaufstelle Drop-In seit Jahren um Süchtige kümmert, geht die neue Regelung in die falsche Richtung.
Die repressiven Složky nemají šanci fakticky ten trh nějakým účinným způsobem regulovat.
Man sehe ja, dass die Polizei keine Chance habe, mit Repression den Drogenmarkt zu kontrollieren. Er wachse unaufhaltsam weiter. Das Gesetz nütze bloß den Dealern, die jetzt ungestört mit erlaubten Drogenportionen herumlaufen könnten. Also müsse man doch in die Prävention investieren, meint Douda. Mit der Prävention aber happert's in Tschechien. Für Aufklärung und Betreuung gibt die Regierung viel weniger aus als etwa westeuropäische Länder. So geraten immer mehr Menschen in die Sucht. Im Warteraum der Beratungsstelle Drop-In sitzt Tomasz und lässt sich neue Spritzen aushändigen. Er ist seit vielen Jahren heroinabhängig. Die neue Drogenrichtlinie findet er sehr gut, macht aber dennoch eine Einschränkung. Das ist wirklich revolutionär, das wird hier ein Drogenparadies, sagt Tomasz. Man solle doch die weichen Drogen gleich ganz legalisieren, aber bei den harten sehe das anders. Die sollten nur unter Aufsicht von Ärzten zugänglich sein. Im Gegensatz zur Schweiz kennt man in Tschechien nämlich keine kontrollierte Drogenabgabe. Dass nun bald Herrscharen junge Leute aus dem Ausland nach Prag pilgern, um ungestört ihre Joints zu rauchen, ist nicht auszuschließen. In den Nachbarländern wie etwa Polen, Ungarn, der Slowakei oder auch Deutschland sind die Bestimmungen viel restriktiver. Für den Kaffeebesitzer Martin Kmoch tut sich eine neue Marktlücke auf. Sicher würden nun viele neue Kunden aus Ost und West nach Prag kommen. Wir sind jetzt das bessere Amsterdam.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.